Da werden Sie jetzt schützen, wenn ich sage, was der größte Hebel war, eben 3-4 Jahre früher in Rente zu gehen. Das war die.
Ja, liebe Zuschauer, heute haben wir einen ganz besonderen Gast, denn er ist nicht nur theoretisch Finanzexperte, sondern er hat es tatsächlich geschafft, im Alter von 52 Jahren seinen Job zu kündigen und allein von seinem Portfolio zu leben. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Helmut Jonen.
Ja, hallo Luis, freut mich auch hier zu sein.
Ja, Helmut, bevor du uns deine Strategie verrätst, wie du es geschafft hast, finanziell frei zu werden, welche Aktien du hältst und auf was du genau schaust, musst du uns jetzt erstmal verraten, wie hat die ganze Geschichte denn angefangen? Wann hast du deine erste Aktie gekauft und war damals die finanzielle Freiheit von Anfang an schon dein Ziel?
Ja, da müssen wir ziemlich lange zurückgehen, nämlich ins Jahr 1982, in den Januar. Ich habe am 28. Januar 1982, das weiß ich halt noch so genau, weil ich diese Abrechnungen aufgehoben habe, meine ersten 4 Aktien meines Lebens gekauft. Das war sozusagen der Startpunkt als Aktionär. Und seitdem ist kein einziger Tag mehr in meinem Leben vergangen, jetzt in den fast 45 Jahren, wo ich eben nicht, es gab nicht einen einzigen Tag, wo ich nicht mehr Aktien besessen habe. Ganz im Gegenteil, ich habe das eben zügig ausgebaut. Ich habe, wie gesagt, mit diesen 4 Positionen gestartet und heute das aktuelle Depot waren eben gestern 104 Positionen. Heute Morgen sind es nur 103 Positionen, weil ich gestern eben, und das gehört auch zum Investieren, da muss man ehrlich sein, eine Aktie verkauft habe, die ich seit jetzt 4, 5 Jahren im Depot hatte, die sich aber als absolute Kröte herausgestellt hat. Und da habe ich dann die Reißleine gezogen. Und das ist nicht schön, aber gehört zum Leben eines Investors einfach dazu. Wer meint, er könnte 10, 20, 30 Jahre Aktionär sein und nur die Gewinner buchen, der sollte am besten gar nicht loslegen.
Die meisten Deutschen machen einen fatalen Fehler. Und zwar, sie lassen ihr Geld einfach auf dem Girokonto unverzinst liegen, wo es Tag für Tag von der Inflation aufgefressen wird. Und das ist wirklich schade, denn es gibt eine extrem einfache Lösung für dieses Problem. Die kommt von unserem heutigen Partner, der Sorest Direktbank. Hier bekommst du nämlich Tagesgeld zu absoluten Spitzenkonditionen. Aktuell sicherst du dir satte 3,5% Zinsen für die ersten 4 Monate garantiert und auch danach profitierst du von einem der besten Basiszinssätze von 2,05%. Und das Ganze kommt völlig ohne versteckte Kosten. Du bleibst beim Tagesgeld ja auch immer maximal flexibel und genießt gleichzeitig die höchste Sicherheit. Denn erspart ist es nämlich durch die staatliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro geschützt. Sei also schlauer als der Durchschnitt und schütze dein Geld aktiv vor der Inflation. Über den Link in der Beschreibung kommst du direkt zu den Top-Konditionen. Die Eröffnung dauert nur wenige Minuten und funktioniert komplett digital. Dein zukünftiges Ich wird es dir danken, wenn die ersten Zinsen auf dem Konto landen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview. Wie du genau damit Rohkrepierern dann umgehst, ab wann du verkaufst, da kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen. Aber würdest du sagen, du hattest damals schon ungefähr eine konkrete Zahl dir ausgerechnet, die du brauchst, um finanziell frei zu sein?
Ja, also ich war ja damals 22 und dann, ich sag mal, dann habe ich ja gesehen, wie sich das mit Aktien entwickeln, dass die Kurse halt steigen, dass sie natürlich auch schwanken, dass sie auch mal zurückgehen. Und ich habe halt gesehen, diese 4 Aktien, die zahlten mir eben Dividende. Also das war damals natürlich nicht viel. Aber es war etwas, was zusätzlich zu meinem Einkommen plötzlich auf mein Konto lief. Und dann habe ich geplant. Und ich habe damals eben 1982, 83 schon eine Planung gemacht, wie sich dieses Einkommen eben würde entwickeln können. Und bin dann eben, ich sag mal so, in meinen Rechnungen damals dazu gekommen, dass das so, ich sag mal, ungefähr im Alter von 55, 56 dann bis zu einem Punkt kommen könnte, wo ich im Prinzip mein Arbeitseinkommen ersetzen werden könne durch mein Dividendeneinkommen. Ja, und ich habe das einfach eben so hochgerechnet. Es gibt sehr viele historische Daten über die Börsen. Wir wissen eben, ohne dass wir eine Garantie haben, wie Börsen wachsen. Also im S&P 500 können wir das bis 1870 zurückrechnen. Und da kommen wir so auf ungefähr 9,3% Wachstum von Aktien, eben bestehend aus Dividende und Kursgewinnen. Man hat sein Einkommen, das hat hatte ich ja damals, das habe ich dann so hochgerechnet, dass das vielleicht dann in meinem Berufsleben so mit circa 3%, 3,5% jedes Jahr angehoben werden kann. So, und dann muss man natürlich diese Rechnungen eben aktualisieren, weil es können eben Dinge hinzukommen, die so in dieser Planung nicht da sind, dass man plötzlich vielleicht durch einen Jobwechsel plötzlich 10, 15, weil ein Jobwechsel sollte ja öfters bedeuten, eben dann vielleicht 15-20% Gehalt mehr. Also das, was man sonst vielleicht in 4-5 Jahren bekommt. Es gibt natürlich auch Rückschläge, zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder Krankheit, wo das Einkommen plötzlich eben gemindert ist, weil es nur noch Arbeitslosengeld oder vielleicht eben sogar eben eine Erwerbsunfähigkeitsrente dann gibt. So, also ich habe dann also einfach so hochgeplant, mein Alter heute, mein Einkommen heute, und im Endeffekt, der Plan war immer, mindestens 10% dieses Bruttogehaltes eben nicht auszugeben und in Aktien zu investieren. Und das habe ich dann eben gemacht, und jetzt bin ich ja sogar schon 3-4 Jahre früher in Rente gegangen. Und das waren halt eben Dinge, die ich damals noch nicht in der Planung hatte, die es mir ermöglicht haben, eben dieses Ziel eben doch dann 3-4 Jahre früher zu erreichen. Was die meisten jetzt, da werden sie jetzt stutzen, wenn ich sage, was der größte Hebel war, eben 3-4 Jahre früher in Rente zu gehen, das war die große Finanzkrise. Jetzt werden viele fragen, ja wieso, da haben sich doch die Aktien alle halbiert. Ja, aber das ist natürlich, wenn du in einem Investitionsprozess bist, das Beste, was passieren kann, ja. Wenn du, ich sag mal, heute noch planst, du willst eine Aktie für $100 die Aktie kaufen und kannst sie morgen praktisch für $50 die Aktie kaufen, weil die Aktien sich alle halbiert haben, kannst du für dasselbe Geld natürlich, für dein selbes Einkommen plötzlich doppelt so viele Aktien kaufen. Und ich sag mal, die Tatsache, dass ich eben so früh in Rente oder früher in Rente gehen konnte, war eben praktisch die Tatsache, dass wir eben dieses verlorene Jahrzehnt von März 2000 bis März 2009, also ganze 9 Jahre hatten, wo, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, der S&P 500 praktisch jedes Jahr im Schnitt 6% verloren hat. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, so die letzten 10 Jahre, da hat der S&P irgendwo 12-13% unter Schwankungen jedes Jahr. Wir hatten ein ganzes Jahrzehnt, und das war wirklich das schlechteste Börsenjahrzehnt seit über 100 Jahren. Und das hat mir natürlich beim Zukaufen der Aktien enorm geholfen.
Obwohl es da wahrscheinlich von der Psychologie sehr schwer ist, auch in solchen Phasen dann wirklich mutig zu sein und noch mehr Aktien zu akkumulieren. Bevor wir da noch später darauf zu sprechen kommen, würde mich jetzt nochmal kurz interessieren, weil du warst ja bei der UBS mit unter anderem als Vermögensverwalter tätig und hast ja da schon ein sehr gutes Gehalt verdient. Würdest du sagen, es braucht natürlich auch einen gewissen Lohn, um diese finanzielle Freiheit überhaupt erreichen zu können?
Sagen wir mal ja und nein. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt ein ganz normales Durchschnittsgehalt. Das liegt ja bei uns in der Bundesrepublik irgendwie zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Dann brauchst du natürlich viel weniger Geld, um eben im Endeffekt dir dieses, weil es geht ja darum, wenn du dann eben nicht mehr arbeiten möchtest, musst du ja irgendein etwas haben, was dein Arbeitseinkommen ersetzt. Also eben hier in dem Fall, wenn wir über Kapitalanlagen reden, meistens dann Dividendeneinkünfte. So, wenn du jetzt eben ein Durchschnittsverdiener bist und trotzdem, ich sag mal, von diesen 60.000 brutto, die du jedes Jahr verdienst, eben jedes Jahr konsequent 6.000 Euro, also 500 Euro über 30, 35 Jahre in Aktien investierst, dann kannst du eben, ich sag mal so, in den Bereich hineinwachsen, wo du dann eben irgendwann deine 50.000, 55.000 Euro Dividenden im Jahr hast und eben, ich sag mal, dein Arbeitseinkommen ersetzen kannst. So, wenn du jetzt natürlich Bankdirektor bist, der jetzt nicht 60.000, sondern vielleicht 180, 200, 250 oder ich hatte es ja mal wirklich geschrieben, ich hatte ja zum Schluss bei der UBS gut 320.000 Franken verdient, was also heute, ich sag mal, in Euro ja irgendwie so 350.000 Euro sind. Aber dann kannst du natürlich auch, wenn du 320.000 Franken verdienst, natürlich sehr viel mehr zurücklegen, weil dann kannst du anstatt 6.000 eben über 30.000 Franken im Jahr investieren. Und im Endeffekt brauchst du dann natürlich auch ein höheres passives Einkommen, weil du willst ja jetzt nicht die 50.000 oder 60.000 eines Durchschnittsverdieners erinnern. Also ich glaube, das hat mit dem hohen Verdienst sage ich mal gar nichts zu tun, sondern im Endeffekt geht es, also wenn du natürlich meinst, du könntest mit einem Einkommen von 60.000 heute, was du dann so über die Jahre steigerst, irgendwann mal ein Dividendeneinkommen von 250.000 erreichen, ist das, ich sag mal, mit einer Sparquote von 10%, 15% des Gehalts illusorisch. Dann musst du halt schon bereit sein, ich sag mal, auf 50-60% deines Gehaltes zu verzichten. So, aber ich sag mal, mit irgendwo einer Sparquote, 10-12%, die du wirklich über 35 Jahre brutal konsequent durchziehst, jede Gehaltserhöhung also dann auch entsprechend anpasst. Das heißt, wenn dein Gehalt 4-5% steigt, dass du dann eben natürlich auch die Sparrate entsprechend anhebst, dann kommst du so mit 10-12% kannst du eben, wenn die Märkte dann mitspielen und du eben, sage ich mal, beim Investieren auch nicht zu viele Fehler machst, weil das ist ja auch noch so ein Punkt. Leider wissen wir, dass Privatanleger oft nicht die erfolgreichsten Anleger sind und eben auch oft fatale Fehler machen und eben dieses Anlageziel gar nicht erreichen. Ja, das ist ja dann eben die andere Seite der Medaille. Aber wenn du eben, ich sag mal, normal investierst, ja, und ich sag mal, für jemanden, der sich vielleicht dann nicht 100% mit Aktien auskennt oder das auch gar nicht will oder nicht die Zeit hat, dann da sind halt ETFs dann eine gute Lösung. Da kannst du ja viele Fehler, ich sag mal, im Vornherein vermeiden, die du als Einzelaktienanleger ja durchaus machen kannst. Ja, so, also du musst halt eben konsequent deine 10-11% sparen. Du musst halt eben versuchen, die typischen Anlegerfehler zu vermeiden. Und dann solltest du dein aktuelles Arbeitseinkommen, was du heute hast, was dann über die Jahre auch dann so mit 3-3,5% steigt, dann eben entsprechend dem Wert, was es dann 30 Jahre später hat, dann mit passivem Einkommen ganz gut ersetzen können. Ich sag mal, plus so einer Quote 10-10%, wenn es richtig gut läuft, hast du vielleicht sogar ein paar Euro mehr, als du dann als letztes Gehalt hast. Wenn es nicht so gut gelaufen ist, hast du ein paar Euro weniger. Aber es ist eben möglich, das eben auf Basis deines eigenen Einkommens zu schaffen.
Mhm. Was ich mir jetzt so frage, ist bei einem Durchschnittsgehalt und dann einer monatlichen Sparquote von, sagen wir jetzt 500 Euro, wird es schwer, da on top natürlich noch zu sparen, um irgendwie einen Urlaub zu machen oder sich anderen Lebensstandard zu ermöglichen. Also würdest du sagen, dass diese finanzielle Freiheit, die man dann mit über 50 bekommt, dass das auch mit Verzicht einhergehen muss?
Natürlich musst du, also ich sag mal, diese 10% ist ja nicht für Urlaub. Also im Endeffekt müsstest du dann, sage ich mal, bereit sein, also eine Sparquote zu haben, die vielleicht bei 15-20% liegt. So, in Deutschland liegt die Sparquote im Moment, glaube ich, so bei 11-11,5%. Das heißt, du müsstest mehr sparen als der, ich sag mal, Durchschnittsdeutsche. Das machen durchaus viele Deutsche. Weil wir haben ja ungefähr 30% der Deutschen, die überhaupt nicht sparen. Das heißt, die haben eine Sparquote von null. Das heißt, bei einer durchschnittlichen Sparquote von 11,5% gibt es auch viele Deutsche, die sparen eben, ich sag mal, wirklich 15-18%. Wir wissen es halt leider nur, dass viele Deutsche, auch wenn die Aktienkultur ja in Deutschland sich gut entwickelt hat die letzten Jahre, dass trotzdem immer noch, ich sag mal, glaube ich, 60% der Deutschen falsch sparen, weil die legen ihr Geld dann eben auf irgendwelche Terminkonten und sparen dann dafür Urlaub oder fürs Alter. Und das wissen wir ja eben, dass das eben gerade bei sehr langfristigen Sparprozessen dieser Zinseszinseffekt so wichtig ist. Und der geht dir natürlich auf einem Sparkonto oder mit Termingeld ja doch zu großen Teilen verloren, weil halt die Zinsen sehr viel geringer sind als die möglichen Renditen, die du eben mit deinen Aktien über 30, 35 Jahre erwirtschaften kannst. Aber es ist eben so, es gehört eben ein gewisser Verzicht dazu. Ja, es ist ja auch so, wenn du, man muss ja auch mal bedenken, selbst wenn du dann, sage ich mal, ein paar Jahre früher in Rente gehst, ja, du verlierst ja dann nicht deine Renteneinsprüche. Ja, also ich meine, am Ende reicht es ja möglicherweise, wenn du dann, ich sag mal, nach 30 Jahren vielleicht mit 57 jetzt feststellst, du deckst halt jetzt mit deinen Dividenden, ich sag jetzt mal, nur 80% deines Einkommens, weil am Ende bekommst du ja, ich sag mal, noch irgendwie, ich sag mal, 40% deines Einkommens als Rente. Gehst du halt vorzeitig in Rente, musst du halt natürlich Abschläge in Kauf aufnehmen. Aber man darf ja nicht vergessen, du gehst dann möglicherweise, ich sag mal, mit 57 vorzeitig in Rente, kassierst Abschläge, hast aber trotzdem noch vielleicht ein Fünftel deines ursprünglichen Gehaltes als Rente. Und wenn du dann eben, ich sag mal, irgendwie 80% deines letzten Einkommens als Kapitaleinnahmen hast, hast du ja die Lücke auch praktisch geschlossen.
Mhm. Ja, jetzt auch interessant, ich hatte ja Tim Schäfer hier auch schon zu Gast, den kennst du ja auch. Ja. Der hat's ja auch geschafft, mit einem Journalistengehalt, also auch mit dem Durchschnittsgehalt, ja auch finanziell frei zu werden, wo man schon sagen, dass der einen Frugalisten-Lifestyle lebt.
Ja, das ist natürlich das andere. Also ich meine, du kannst es natürlich auch mit einer geringeren Sparquote oder mit einer höheren Sparquote schaffen, wenn du sagst, ich bin bereit, auf alles zu verzichten. Ich glaube, das ist eine philosophische Frage. Über die könnten wir wahrscheinlich locker bis heute Abend diskutieren. Meine Einstellung ist immer da die so gewesen. Ich finde es extremst wichtig zu sparen. Also wer heute nicht spart als junger Mensch, der wird wirklich, ich sag mal, mit fast 100%iger Sicherheit in einer Altersarmut landen und dem wird es dann finanziell richtig schlecht gehen, wenn er dann eben, sage ich mal, Mitte 50, Anfang 60 ist. Man kann natürlich jetzt auch, ich sag mal, 50-60% seines Gehaltes sparen und, ich sag mal, zu Hause auf Apfelsinenkisten leben. Aber das Leben hat eben keine Garantie. Es gibt auch junge Menschen, die Unfälle haben und dann plötzlich eben Invaliden sind. Was viele nicht wissen, jede dritte Krebserkrankung tritt heute im Alter von unter 40 auf. Ja, also natürlich ist Krebs nach wie vor eine Erkrankung von älteren Leuten, die halt in meinem Alter eben über 60 sind. Aber jeder dritte Krebserkrankte ist heute 40. Ja, also, und das sind ja eben so, stell dir mal vor, du verzichtest jetzt auf alles, weil du sagst, ich will unbedingt, sage ich mal, jetzt mit 50 oder mit 48 in Rente gehen, ja, und dann sagt dir dein Hausarzt, dass du dann mit 42 eben, ich sag mal, Pankreaskrebs hast, also ich sag mal, auch einer der Krebsarten, wo die Überlebenschance wirklich extremst gering ist, ja, dann ich sag mal, wie gesagt, das ist philosophisch, da könnten wir jetzt, glaube ich, bis heute Abend diskutieren, für mich persönlich war immer wichtig, ich weiß, ich muss sparen, ja, damit ich im Alter einigermaßen finanziell auf einem guten Kissen sitze. Aber ich möchte auch trotzdem parallel irgendwie noch ein Leben haben.
Also du würdest jetzt nicht irgendwas im Nachhinein bereuen, dass du etwas nicht gemacht hast oder so?
Nein, nein. Natürlich könnte man sagen, ach Gott, hätten wir mehr gespart, 5% oder 6% mehr, dann wäre unser Vermögen heute, ich sag mal, 60% größer. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, da muss jeder für sich einfach mal ins stille Kämmerlein zurücksetzen und sagen, womit bin ich eigentlich zufrieden? Was möchte ich? Ja, was sind meine finanziellen Ziele? Was sind aber auch, ich sag mal, meine Ziele und meine Wünsche heute, ja, möchte ich jetzt wirklich auf vieles oder fast alles verzichten, nur um ganz schnell ein finanzielles Ziel zu erreichen. So, und meine Frau und ich, wir haben dann da beide uns waren uns da ganz einig, nee, wir möchten sparen, aber wir möchten auch nicht so sparen, dass wir uns eben nichts leisten können. So, und das haben wir dann eben auch so gemacht. Und das führte eben dazu, dass wir eben im Endeffekt dann, ich sag mal so, zwischen 15 und 18% unseres Gehaltes eben immer zurückgelegt haben. 10% gingen eben dann in die Kapitalanlagen und mit den anderen 5, 6, 7%, das haben wir uns eben dann auf die hohe Kante gelegt, um eben dann schöne Urlaube zu machen, um eben, ich sag mal, auch regelmäßig, ich sag mal, essen gehen zu können mit Freunden, Familie, also einfach am Leben auch teilzuhaben.
Mhm. Also du hast dich dann eigentlich voll auf den Aktienmarkt konzentriert und dir damit eben ein großes Portfolio aufgebaut. Aber in dem Spektrum ist ja überhaupt kein Platz mehr für eine Immobilienfinanzierung oder sonstiges, oder? Wie machst du das heute? Lebst du dann noch zur Miete oder?
Ja, wir hatten tatsächlich bis Anfang des Jahrtausends Eigentumswohnungen, hatten wir auch Eigentum, wir hatten eben eine Wohnung vermietet, eine Wohnung eben selbst genutzt. Wir sind dann allerdings ja 1999 ins Ausland gezogen, nach Zürich. Und es ist immer so, wenn du dann eben, ich sag mal, eine Mietwohnung lebst selbst im Ausland, du hast mit Mietwohnungen immer Aufwand, ja. Und du kannst ja jetzt wegen ein oder zwei Mietwohnungen, die du vielleicht nicht vermietest, nicht jetzt irgendwelche Leute einstellen, die das dann für dich vor Ort sind. Wir haben also festgestellt, man lebt dann in Zürich, das ist zwar nur 550 Kilometer von Bonn entfernt, aber du hast immer was mit irgendwelchen Handwerkern, mit irgendwelchen Mietern, die da was haben. Also wir haben dann 4 Jahre später, nämlich 2003, nachdem wir 4 Jahre in Zürich gelebt haben, haben wir gesagt, das Mieten, das ist zu aufwendig, das Vermieten ist zu aufwendig. Wir verkaufen diese Eigentumswohnungen und dann investieren wir die Verkaufserlöse nach Abzug der noch da bestehenden Hypothekenschulden und investieren das auch in Aktien. Ja. Hinzu kommt übrigens auch etwas, das halte ich eben, um auch ein guter Anleger zu werden, für sehr wichtig. Man sollte sich nie verzetteln. Also du kannst meiner Meinung nach nicht ein begnadeter Immobilieninvestor sein, ein begnadeter Aktieninvestor, ein begnadeter, sage ich mal noch, Private Equity oder Startup Investor. Ja, also wenn du auf jeder Hochzeit als Investor mittanzt, wirst du dich am Ende verzetteln. So, und für mich war eben, weil mir dieses Geschäft mit Aktien auch sehr viel Spaß gemacht hat, also das hat mir auch sehr viel mehr Spaß gemacht, als zu sagen, jetzt kaufst du dir vielleicht noch 4, 5 weitere Mietimmobilien dazu. Das hätte mir gar nicht so viel Freude gemacht. Ja, also für mich, ich habe halt gemerkt, ich habe halt dann 82 diese Immobilien gekauft und das hat mir auch Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen. Und ich sag mal heute, und ich kann mich eben auf die Aktie fokussieren und obwohl ich mich auf die Aktie fokussiere, bin ich immer noch so demütig und weiß immer noch mit 45 Jahren Börsenerfahrung, wie viel ich immer noch nicht weiß über die Kapitalmärkte. Ja. Da habe ich sogar das Gefühl, je älter du wirst, desto größer wird der Demut. Also in früheren Jahren dachte ich immer eigentlich, ich sei als Aktieninvestor viel cleverer. Heute merke ich eben, wie wenig ich über die Börse weiß. Ja, aber deswegen beschäftige ich mich auch mehr mit den Unternehmen und weniger mit dem Verlauf der Börse.
Ja, wahrscheinlich hat sich auch die Marktlage komplett gedreht, oder? Also zu damals, ja. Wo ja wirklich auch noch Value-Investieren funktioniert hat. Aber mittlerweile ist es wahrscheinlich die Börse auch viel irrationaler geworden, als sie früher mal war.
Ja, aber ich sag mal, wir haben ja gewisse Anlagestile und Anlagestile sind ja nicht tot. Also Value war natürlich in den letzten Jahren nicht so besonders gut. Da lief Growth eben sehr besser. Ja, so, und jetzt denkt man eben, ja, Value ist out und es kann jetzt nur noch Growth sein. Gehen wir mal eben einfach, ich sag mal 25, 30 Jahre zurück zur Jahrtausendwende, ja. Von der Jahrtausendwende, sage ich mal, bis 2012, da konntest du mit Growth relativ wenig erreichen, weil da bist du nach 2000 erstmal mit den ganzen Tech-Titeln abgestürzt, 80% im Nasdaq, und hast dann, sage ich mal, irgendwo jetzt, ich sag mal, fast bis 2020 gebraucht, um überhaupt, ich sag mal, diesen Riesenverlust im Nasdaq auszugleichen, da bist du natürlich mit Value-Aktien sehr viel besser gelaufen. Ja? Also das heißt, es gibt an der Börse auch immer wieder Zyklen, die sehr, sehr, sehr lange dauern. Ich habe heute Morgen gerade eine Studie gemacht über die HSBC-Aktie, die ich ja seit 1989 in meinem Depot habe. Die hat seit 1989 3.300% zugelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein ungeheures Ergebnis. Aber zwischen 2000 und 2024, das heißt 24 Jahre lang, von 37 Jahre Haltedauer, wer sich den Chart der HSBC anguckt, stellt fest, zwischen dem Jahr 2000 bis 2024 hatte sie eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, du hast hier dein Geld in der Zeit von Anfang 89 bis 2000 verdient mit einer überproportionalen Rendite. Danach kam eben im Prinzip die große Finanzkrise, wo auch eine HSBC natürlich schwerst getroffen wurde, wie alle Banken. Und jetzt so, ich sag mal, in den letzten Jahren gerade, also viele Banken kamen ja eigentlich schon früher aus der Finanzkrise, so vor 5, 6 Jahren. Die HSBC ist da jetzt praktisch erst so vor 2 Jahren, 2, 2,5 Jahren, Ende 23. Aber wenn du dir jetzt mal den Chart die letzten 2, 3 Jahre anguckst, ja, wie die da eben abgerauscht ist. So, und das heißt, du musst als, und das ist für mich eben auch ganz wichtig, man muss halt einen langen Atem und sehr viel Geduld haben. Die Zyklen an der Börse sind manchmal extremst lang. Und ich meine, der Charlie Munger, der Partner von Warren Buffett, hat ja gesagt, das meiste Geld an der Börse, das verdienst du halt mit Warten. Ja. Und HSBC ist halt so ein Fall. Ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, die HSBC ist besser gelaufen als der S&P 500 in diesen 37 Jahren, wo ich sie im Depot habe. Aber im Endeffekt, sie war wie ein Betonklotz in meinem Depot kursmäßig für im Prinzip 24 Jahre. Das ist zwei Drittel der Zeit, seitdem ich diese Aktie halte. Da ich aber nicht weiß, wann die Aktie genau solche Schwächephasen und wann sie Boomphasen hat, ja, das weiß ich eben nicht. Ja, das bestimmt die Börse halt für mich. Muss ich halt sehen, dass ich, wenn ich glaube, das ist ein gutes Unternehmen, in diesem Unternehmen langfristig investiert bin.
Mhm. Zur Kompensation von den fehlenden Aktienkurs, also von steigenden Aktienkursen bei diesen Aktien, hast du ja dann aber auch immer geguckt, dass du eine gewisse Dividendenrendite hast, oder?
Ja.
War das bei dir immer der Fall, dass wenn du Aktien gekauft hast, dass sie dir eine gewisse Dividendenrendite geben müssen, oder?
Also nicht immer, aber ich habe immer darauf geachtet, dass also eben Dividenden vorhanden sind. Aber es gibt natürlich auch manchmal, hast du auch Titel mal gekauft, die eben keine Dividenden haben. Ich habe jetzt also auch ein, zwei Titel, die eben keine oder Mini-Dividenden zahlen. Ich meine, ich war auch mal Apple-Aktionär und das auch schon zu Zeiten, wo Apple eben keine Dividende gezahlt hat. Also es ist ja, aber Dividende ist für mich immer relativ wichtig. Weil sie ist eben wirklich laufendes Einkommen. Und gerade wenn du eben, wie ich jetzt ja eben dann seit 2012, 2013 nicht mehr arbeitest, ja, weil dann brauchst du ja irgendeine Form des Einkommens. Und Dividenden, das ist auch ganz wichtig immer zu sagen, sind nie 100% sicher, weil es gibt immer wieder Fälle, wo Dividenden auch gekürzt werden. Aber die Verlässlichkeit oder die Planbarkeit von Dividendeneinkünften ist doch erheblich sicherer als die Planbarkeit von Kursgewinnen. So, und das heißt, wenn ich kein Einkommen habe, weil ich eben nicht mehr arbeite, aber ich brauche ja was zum Leben, habe ich an der Börse praktisch zwei Möglichkeiten. Ich sage, ich lebe von Kursgewinnen, die dann eben regelmäßig anfallen müssen. Oder ich lebe von Dividenden, die regelmäßig anfallen müssen. So, und auch da haben wir eben immer wieder Phasen, die können teilweise auch 10 oder längere Jahre andauern, wo du eben Seitwärtsbewegungen an den Börsen hast. Das heißt, da kannst du keine großen Kursgewinne realisieren, aber du kannst eben Dividenden kassieren. Ja, also genau wie ich das Beispiel mit der HSBC vorhin gerade sagte, haben wir auch an der Börse oft Bewegungen gehabt, die extremst lang war. Ich meine, wir alle werben ja immer oder es heißt ja immer wieder, langfristig kann man mit Aktien eben so irgendwo 9,5% verdienen. Ja, das ist dieser Durchschnitt. Aber dieser Durchschnitt ist eigentlich nicht ganz korrekt. Ich habe jetzt eine Untersuchung gemacht in den letzten Tagen, wo ich die Rendite des S&Ps seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute untersucht habe. So, und das war eine sehr gute Zeit. Und da hat der S&P eben praktisch über 11% inklusive der Dividenden zugelegt. Das heißt, von 1948 bis heute, also ich bin ausgegangen praktisch, wo die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Marshallplan, den Wiederaufbau für Europa eben ins Leben gerufen hatten, wo die Deutschen eben dann 48 die Währungsreform hatten. So, und bis dahin hat eben im Prinzip diese Performance von knapp über 11% inklusive der Dividenden. So, aber wir hatten in dieser Zeit zwei Phasen. Eine hatte ich vorhin schon erwähnt, die Phase nach dem New Economy Bubble, wo wir 10 Jahre lang praktisch sogar 6% jährlich verloren haben. Und es gab eine zweite große Phase, die war zwischen 1966 und 1982. Da hast du über einen Zeitraum von 18 Jahren mit Aktien in Amerika kein Geld verdient. Oder sagen wir mal so, du hast 0,9% jährlich verdient. Und nur dank der Dividenden hattest du in diesem Zeitraum eine Rendite von 5,2%. Ja, weil das Einzige, also weil man hatte im S&P damals eine Dividendenrendite so, die so zwischen 4 und 4,5% im Schnitt lag, die hat man verdient, dann kam eben diese 0,9% Kursgewinn und dann kamst du so, aber nur diese 0,9% Kursgewinn bei einer Inflation von, ich sag mal, 3%, ist ja dann im Prinzip ein Verlustgeschäft, ja, und das ging 18 Jahre lang. Und dann hatten wir dasselbe noch mal sehr viel ausgeprägter, nur 10 Jahre lang zwischen 2000 und 2009. Ja, so, und diese Phasen, so, und die können eben wiederkommen. und keiner weiß, wann die wiederkommen, ja. Und da bist du dann halt mit Dividenden auf einer sicheren Seite, weil wenn wir jetzt mal diese Phase von 66 bis 82 durchgehen, da gibt es viele Unternehmen, ich nenne mal Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Coca-Cola, das sind ja sogenannte Dividendenkönige, die also seit über 50 Jahren ihre Dividende jedes Jahr erhöhen. Das heißt, das fällt ja in diese Phase mit hinein, ja. So, und dann hast du zwar null Aktiengewinne, im Zweifelsfalle wie hier in dieser Zeit über 18 Jahre lang fast, ja, aber du kassierst eben jedes Jahr eine attraktive Dividende, von der du dann eben, wenn du kein weiteres Einkommen hast, leben kannst.
Mhm. Obwohl der S&P 500 aktuell, glaube ich, auf einem Dividenden-Niedrigsniveau von 1% ist, glaube ich, weil die Aktienkurse schon so stark gestiegen sind.
Da hatte ich jetzt auch eine Untersuchung gerade auf Instagram vorgestern gemacht. Wir haben zurzeit tatsächlich die tiefste Dividendenrendite seit, glaube ich, 1871. Also das ist jetzt schon sehr, das ist eben etwas, wo man dann auch durchaus mal die Frage stellen kann, spricht das nicht für eine gewisse Überbewertung des Marktes? Also das können sich ja viele jüngere Anleger, die jetzt, ich sag mal, in den letzten 5 bis 10 Jahren angefangen haben, gar nicht mehr vorstellen. Also die durchschnittliche Dividendenrendite im S&P 500 eben über diesen Zeitraum von 1871 bis heute lag bei über 4,2%. Ja? So, das ist möglicherweise ein Indiz, dass eben viele Aktienkurse im Moment nicht mehr ganz billig sind.
Mhm.
Also vor allen Dingen eben in Amerika, weil ich sag mal, wenn ich hier nach Deutschland gehe, da sind ja teilweise, oder Europa, sind ja die Dividendenrenditen noch höher.
Was würdest du sagen, was ist so dein, wenn man nach Länder es aufteilen würde, wie hoch ist so dein USA-Anteil und Europa?
Also mein USA-Anteil ist nach wie vor dominierend. Also er ist nicht mehr ganz so hoch wie im MSCI World. Da sind wir ja so um die 70-72%. Ich bin jetzt mit meinem USA-Anteil aktuell so in etwa bei 58%. Dann habe ich so Europa, glaube ich, das ändert sich ja dann auch praktisch täglich, dann Europa, ich sag mal so ungefähr mit 12-13% gewichtet. Ich habe dann eben im Prinzip Asien auch so mit 12-14% gewichtet und dann so ein bisschen Australien noch eben dabei und dann, ich sag mal, noch irgendwie so 1%, zwischen 1 und 1,5% Südafrika und Lateinamerika.
Mhm. Und du bist ja sehr antizyklisch unterwegs. Also wir hatten ja im Vorhinein schon gesprochen, du bist sehr wenig auch in Tech investiert tatsächlich. Ja, also würdest du wahrscheinlich auch vielen Leuten, die jetzt zuschauen, sagen, weil da liegt immer so ein Fokus drauf und man denkt dann, man verpasst was. Aber eigentlich verpasst man genau in dem Spektrum dann oder in dem Marktumfeld dann die Sachen, die Aktien, die gerade unterbewertet sind, die gerade keiner anschaut. Und was würdest du sagen, welche Bereiche werden da gerade aktuell, werden da hinten runtergefallen lassen und die sollte man sich jetzt mal anschauen?
Ja, also ich sag mal, was ja im Moment irgendwie sehr, sehr, sehr unbeliebt ist, so seit zweieinhalb Jahren, sind ja sogenannte Consumer Staples, also Konsumgüterwerte. Das ist sowas wie eine Pepsi-Cola, das ist sowas wie eine Nestle. Also Nestle galt ja über Jahrzehnte als eins der stabilsten Unternehmen, ja, wo man sagte, selbst in größten Krisen verlieren die, also wie wenn in der Finanzkrise alles 50% verliert, dann verliert eine Nestle vielleicht eben 20%. Und jetzt hat sich eine Nestle in den letzten Jahren fast halbiert. Die waren ja bei 130 Franken, waren jetzt im Tief bei, ich sag mal, knapp bei 70 Franken. Also haben sich fast halbiert, sind jetzt wieder so sich am Fangen und sind jetzt wieder knapp über 80 Franken. Wie gesagt, Pepsi-Cola, Kraft Heinz Food, General Mills, Schmacker, Colgate. Ja, also Konsumgüter, Artikel, die nicht sehr stark wachsen, aber die halt einfach auch interessant sind, weil sie ja täglich verbraucht werden. Ja, wenn du heute dir die Zähne putzt, die Zahnpasta ist verbraucht. Wenn du heute eine Flasche Cola oder PepsiCo aufmachst oder eine Chipstüte von Pepsi oder eine Procter & Gamble, ist ja auch so ein klassischer Konsumgüterwert, ja, oder eine Reckitt Benckiser, ja, wenn du heute dann eben, ich sag mal, so ein Tabs in die Spülmaschine reinwirfst, weil du eben deine Spülmaschine anstellst, ja, dann ist dieses Tab von Reckitt Benckiser oder irgendein Desinfektionsmittel von Reckitt Benckiser, also Verbrauchsgüter, so die eben in den den letzten Jahren war halt eben alles, ich sage jetzt mal sehr sexy an der Börse, was Wachstum hatte. Und das waren natürlich vor allen Dingen eben Technologietitel. Jetzt im Moment sind es eben, ich sage mal so Halbleiter, Chips und alles, was irgendwie KI auf dem Türschild stehen hat. Und das, was eben, ich sag mal, langsam wächst, das wird so ein bisschen links liegen gelassen. Und das sind eben Konsumgüter. Eine Procter & Gamble wird nie Wachstumsraten von 10-15% haben. Aber die Produkte, die die verkaufen, die werden eben verbraucht und die müssen eben permanent neu angeschafft und gekauft werden. Ja, Zahnpasta muss neu gekauft werden. Also wenn die Menschheit heute aufhören würde zu essen und zu trinken, dann wären wir nach 2-3 Monaten, hätten wir einen menschenleeren Planet, weil wir alle verhungert und verdurstet wären. Das heißt, der Mensch muss von der Geburt bis zu seinem Tod täglich essen und trinken. Ja, so. Das ist kein extremes Wachstumsgeschäft. Und deswegen will die Börse das im Moment nicht. Jetzt muss man sagen, einige dieser Unternehmen, weil sie vorher sehr große Erfolge haben, haben auch Fehler gemacht, sind eben ein bisschen fett und träge geworden. Die werden jetzt eben so ein bisschen durchgeschüttelt und aufgeweckt. Und keiner will die Aktien haben. So. Und das ist für mich ein Bereich, wo ich jetzt sehr gerne investiere. Konsumgüter, ja. Oder vor ein paar Jahren waren, ich sag mal, vor 7, 8, 9 Jahren nach der Finanzkrise, da galten Banken als uninvestierbar. Ja, so ich habe, gut, man muss sagen, Banken ist auch sehr komplex zu analysieren, weil die Bilanzen zu verstehen, das fällt selbst einem Banker wie mir manchmal nicht ganz einfach. Aber gut, ich habe es halt als Beruf viele, viele Jahre gemacht. So, und ich habe halt gesagt, die Banken werden wiederkommen, weil die Banken sind sozusagen das Herz-Kreislauf-System der Weltwirtschaft. Und das sehen wir ja jetzt wieder an den ganzen großen Deals in der KI. Du kommst an den Banken nicht vorbei. Ja, gestern jetzt wieder dieser Deal, den Nvidia mit den Investmentbanken jetzt da verkündigt hat. Es muss halt finanziert werden. Und die Banken sind sozusagen das Schmiermittel, dass die Weltwirtschaft läuft, weil die eben, ich sag mal, viele Dinge eben auch finanzieren. Sei es eben durch Kredite oder sei es eben durch Emissionen, dass sie eben Anleihen oder eben Aktiengänge eben, also an den IPOs jetzt von Elon Musk jetzt oder was da jetzt noch von ChatGPT oder alles kommt. Ja, das sind ja Rekordbörsengänge. Da verdienen eben die Investmentbanken ein Schweinegeld, sage ich jetzt mal, ohne dass sie am Ende die Risiken tragen, ob das überhaupt alles gut geht. Und plötzlich sind Banken wieder total gefragt. Und hätten wir das Gespräch jetzt heute vor 6 Jahren geführt. Ja, und ich hätte gesagt, kannst du dir vorstellen, dass eine deutsche Bank in 6 Jahren 300% höher steht? Da hätte ich selbst wahrscheinlich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Ich war zuversichtlich, dass eine deutsche Bank wieder wachsen wird. Aber auch da, ich bin positiv überrascht, dass sie, wer hätte gedacht, das ist einer der besten DAX-Titel eben wird. So, die Banken waren eben vor 6, 7, 8 Jahren waren die schlichtweg tot. Die wollte kein Mensch mehr anpacken. So, und das sind Erfahrungen, die ich immer wieder mache, Aktien dann anzupacken, wenn die Mehrheit der Anleger glaubt, sie hat genügend Gründe dafür, dass man es nicht anpacken muss. Ja, weil wenn jeder der Meinung ist, ich muss unbedingt die eine Aktie haben, und wir alle, ja, das ist wie ein Markt, Angebot und Nachfrage. Und je größer eben die Nachfrage nach einer Aktie ist, desto stärker treibt das den Preis.
Mhm. Ja, auch, da muss ich nochmal Tim Schäfer irgendwie zitieren, weil ich es sehr interessant fand. Der hat nach der Finanzkrise auch einfach angefangen, Bank of America Aktien zu kaufen, weil er einfach gesagt hat, die ist jetzt so unterbewertet. Und dann einfach mit Geduld hat er wirklich ordentliche Renditen mit dieser Aktie erzielt.
Ja.
So könnte es wahrscheinlich auch, wenn wir rückblickend in 5, 6 Jahren auf Consumer Staples schauen, wie eine LVMH und eine Adidas oder wie sie alle heißen, das ist jetzt kein Consumer Staple, aber langweilige Aktien, die könnten dann auch einen richtigen Turnaround hinlegen.
Ja, das ist ja das eben. Ich meine, LVMH ist ja zwar kein Verbrauchsgut, aber es ist auch ein Consumerwert, weil wie gesagt, eine LVMH Tasche, die du ihr kaufst, die isst du ja nicht auf. Also das heißt, die steht dann mitunter ja, ich sag mal, hoffentlich bei guter Qualität 10 Jahre dann im Schrank. Aber es ist eben auch ein Consumer, der eben auch in einem ziemlichen Hype war. Das ist jetzt sehr abgekühlt und das ist sicherlich ein Wert, der heute sehr viel interessanter ist, als er das eben vor 2, 3 Jahren war. Ja, so oder nehmen wir jetzt mal dieser Hype um diese Abnehmspritze von Novo. Ja, ich meine, das war ein Hype, ja. So, Novo ist ein hervorragendes Unternehmen und die verdienen sehr viel Geld. Aber vor anderthalb, zwei Jahren, als dieser Hype um diese Abnehmspritze losging, da wollte halt jeder diese Aktie haben. Ja? Und das hat dazu geführt, dass sie eben durch die Decke ging. Und dass heute eben viele, die damals gekauft haben, sich jetzt Sorgen machen, weil der Kurs eben heute deutlich tiefer steht. Ja, aber so, und das ist eben auch so ein Beispiel, eben in Unternehmen zu investieren, wenn sie gut sind. Ja, wenn sie gut sind, dass die aber aus welchem Grund auch immer im Moment kein Mensch eben im Portfolio haben will.
Mhm. Ja, du hattest auch im Vorgespräch die Automobilbranche angesprochen, auch sehr interessant. Ja. Da die fasst jetzt aktuell auch wahrscheinlich keiner so wirklich an. Die findest du auch, wenn wir jetzt auf die deutsche Automobil gehen, die findest du interessant zu dem aktuellen Zeitpunkt oder müsste man da eigentlich auch noch ein bisschen warten, wie sich das dann entwickelt?
Gut, vom genauen Timing, das wissen wir ja nie. Also ich weiß nur, zwei Dinge. Also ich bin in BMW und in Mercedes investiert und das sind Automobilkonzerne, die dafür bekannt sind, dass sie eben hochwertige Premium-Autos herstellen. So. Und das läuft nicht im Moment, das Geschäft. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Konzerne haben teilweise eigene Fehler gemacht. Die Märkte sind teilweise eben im Moment auch etwas weggebrochen. So. Aber das war ja nicht das erste Mal. Also in den 80er Jahren kann ich mich erinnern, da gab es Titelbilder auf dem Spiegel und da war auf dem Titelbild des Spiegels ein japanisches Auto abgebildet. So, die Japaner kommen und dann schrieb der Spiegel, jetzt machen die Japaner die deutsche Automobilindustrie platt. Im Moment sind es halt die Chinesen, die jetzt nach Deutschland kommen, die machen halt jetzt die deutschen Autos platt. Natürlich, es ist eine Konkurrenz, die erwächst den Firmen jetzt, aber diese Konkurrenz spornt ja jetzt, sage ich mal, die Manager eben oder fordert die Manager jetzt bei Mercedes und bei BMW ja raus. Und ich bin mir sehr sicher, dass zum Beispiel, wenn es Mercedes und BMW gelingt, gute Modelle für den asiatischen Markt und den Markt in China, der ja gerade so ein bisschen bei den beiden unter Druck steht, zu finden. Das heißt, die müssen jetzt eben einfach Produkte vorstellen, wo der Chinese und der Asiate auch sagt, wow, diesen BMW, diesen Mercedes möchte ich kaufen. Weil da kommt jetzt Folgendes hinzu. Der Chinese oder der Asiate generell ist sehr markenbewusst. Ja, so. Und wenn du den mit einem Markenprodukt überzeugen kannst, dann kauft er es. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich hatte mich vor ein paar Monaten mit einer Deutschen getroffen, die als Startup-Unternehmerin in Indonesien lebt und arbeitet. Und die sagte eben, ich habe jetzt in dieser Nachbarschaft beobachtet, wie plötzlich so 50, 55-jährige Leute sich einen Mercedes kaufen. Der steht da vor der Haustür, vor der Garage. So. Weil das ist ein Statussymbol. Und Asiaten sind unheimlich auf Statussymbole aus. Und dann sagte sie mir, das, was ich nicht verstehen kann, da kaufen sich jetzt hier 50, 55, 60-jährige Indonesier, die jetzt beruflich extrem erfolgreich sind, ihren Mercedes und die haben nicht mal einen Führerschein. Ja, so, das sagt ja, glaube ich, alles so. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Mercedes, BMW müssen ihre Hausaufgaben machen. Die müssen Produkte jetzt wieder haben. Also bei Mercedes läuft ja eine gewaltige Produktoffensive. Die kommen ja jetzt in den nächsten 2-3 Jahren mit einer Vielzahl von neuen Produkten. Und ich sage mal heute schon, wenn da etwas dabei ist, was den Appetit des asiatischen Autofahrers, selbst den, der keinen Führerschein hat, trifft, wenn er viel Geld hat, wie in Indonesien, wird er sich den vielleicht trotzdem vor die Haustüre stellen. Nur um dann zu zeigen, ich habe ein Auto made in Germany.
Ja, sehr interessant. Ja. Da schauen wir auch auf jeden Fall positiv in die Zukunft. Jetzt noch eine Frage. Wenn zurückblickend, es gab es ja bei dir, als du angefangen hast, jetzt nicht ETFs, wo du einfach breit gestreut günstig in den Markt investieren konntest. Was würdest du heute jemanden raten, der anfangen kann und jetzt auch vielleicht nicht super viel Zeit hat, Einzelaktien zu analysieren und so weiter? Würdest du ihm lieber auch ETFs raten und kann er es auch mit ETFs schaffen, finanziell frei zu werden?
Ja, also ich sag mal, wer Einzelaktien kauft, sage ich immer, muss zwei Dinge haben. Er muss ein Interesse dran haben, sich darum zu kümmern und er muss eben auch die Zeit haben. So, es gibt Leute, die haben Interesse, haben aber keine Zeit, weil sie vielleicht erfolgreiche Anwälte sind oder erfolgreiche Unternehmer und denen fehlt schlichtweg die Zeit, sich um Aktien zu kümmern. Und es gibt Leute, die sagen, ich weiß, ich muss investieren, aber ich finde Aktien langweilig, ich will nicht irgendwie permanent Aktien analysieren. Da gebe ich dir dann vollkommen recht, da ist der ETF ein hervorragendes Produkt. Und damit erzielt man ja praktisch auch ich sag mal, genau dieselben Renditen heute, die man fast, ich meine, es gibt heute ETFs, da sind die Kosten in dem ETF so relativ gering, dass sie ja praktisch den Index schon fast identisch abbilden können. Es wird immer ein bisschen schlechter als der Index sein, weil ein ETF halt Kosten hat, aber im Endeffekt erreichst du damit dein Ziel auch. Ja. Und ich sag mal, wenn jemand dann im Laufe seines Sparerlebens merkt, ihn interessiert das dann auch, dann kann er ja neben den ETFs auch irgendwann anfangen, ich sag mal, eben einzelne Aktien noch da hinzuzusparen und in das Depot hinzuzunehmen. Aber mein Gefühl sagt mir so aus vielen Gesprächen, auch mit jüngeren Anlegern, dass, glaube ich, für, ja, ich sag mal, 85-90% der jüngeren Anleger der ETF das geeignetere Vehikel sind. Damit kann man eben dann auch, ich sag mal, möglicherweise eben blöde Anlagefehler verhindern und vermeiden.
Ja, vor allem, wenn man jetzt bei dir schaut, mit über 100 Aktien, 103 ja. Hast du ja am Anfang gemeint. Ja. Wir hatten ja Uwe Sander auch hier oft zu Besuch, der hat ja 180 Aktien. Aber ja. Ich glaube, der Sweet Point ist ja irgendwo bei 20 oder 30 Einzelaktien. Man kann natürlich mehr haben, aber.
Es ist so, wenn du so 30 Aktien hast, dann hast du eine gute, also irgendwo zwischen 25 und 30 Aktien erreichst du eine gute Diversifizierung, ja, mit, ich sag mal, gewissen Ausnahmen, ja. Ich hatte vor wenigen Wochen das Depot eines deutschen Anlegers mir angeguckt, was der mir mal zur Einsicht zugeschickt hatte. Das war ein Depot von 11,7 Millionen. Das war sogar in 140 Titeln diversifiziert, also auf den ersten Blick perfekt. Auf den zweiten Blick absolut unperfekt, weil 45% des Depots in einem einzigen Titel steckte. Also wie gesagt, 145 Titel oder 130 Titel muss nicht, also wenn du natürlich 130 Titel hast und hast fast die Hälfte deines Depots in einem einzigen Wert, ist die Diversifizierung natürlich alles andere als optimal. Sie ist eigentlich nicht vorhanden. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man eben nicht nur von der Anzahl Titel breit streut, sondern die Gewichtung auch relativ gleich hält und dass man auch ein vielseitiges Depot hat. Ja, man erlebt immer wieder so Anlegerfehler, dass, weil eben gerade Technologie im Moment die letzten Jahre so gut lief, dass heute viele Depots zu tech-lastig sind. Ja? Wenn du 40 Titel im Depot hast und davon sind jetzt, sage ich mal, ein Viertel Technologietitel, aber die wiederum machen jetzt, sage ich mal, vielleicht 70-80% des Portfolios aus, weil die vielleicht auch so gut gelaufen sind, dann ist das Depot eben nicht optimal strukturiert, weil wenn die Tech-Titel dann eben mal kräftiger durchatmen, dann verliert das Depot eben auch überproportional. Ja, also man sollte nicht nur möglichst diese 25-30 Titel haben, sondern ich sag mal, bei 30 Titeln hast du im Schnitt halt pro Titel ungefähr 3%. Das sollte auch in etwa so dann so aufgebaut sein, dass du dann in jedem Wert so deine 3,3% hast. Du kannst natürlich sagen, so bei dem bin ich ein bisschen optimistischer, da hast du dann vielleicht 4% im Portfolio, von dem einen oder anderen dann vielleicht nur 2,5%. Ja, aber die sollten auch alle relativ gleichgewichtet sein.
Mhm. Ja, dann nochmal zurück zum Tim Schäfer, weil der hatte ja relativ früh schon in Netflix investiert. Die hat ihn ja, glaube ich, irgendwie über 10.000% gebracht, die Aktie.
Ja.
Mhm. Der hat dann mit ein paar tausend Euro, hat er jetzt eine Portfoliogröße nur in der Aktie über 600 oder 700.000. Also würdest du sagen, das ist auch wichtig, dass man so im Früh schon einfach bei Aktien dabei ist, die dann extreme Kursraketen sind, oder lieber stetig bei Aktien dabei sein, die eben pro Jahr eine gewisse Rendite bringen? Kann man das irgendwie differenzieren? Ja.
Es ist schwer zu differenzieren, weil es eben, ich sag mal, sehr schwer dabei zu sein, ich sag mal, gleich beim Anfang. Ich nehme mal zwei Beispiele von extremst erfolgreichen Unternehmen aus den letzten 25, 26 Jahren. So, es hat viele Menschen im Jahr 2000, 2002, 2003, also vor etwas mehr als 20 Jahren gegeben, gesagt, ich kann mit Amazon nichts anfangen. Das ist ja ein Buchhändler. Was soll ich mit einem Buchhändler? Kann man mit einer Buchhandlung reich werden? So, ja gut, weil anfangs war es ein Buchhändler und heute ist es, ja, heute kannst du über Amazon, ich sag mal, fast alles handeln, plus eben noch viele, viele andere Dinge, die eben Amazon heute macht. Aber das konnte man damals gar nicht sehen. Als das IPO von Alphabet im Jahr 2004 anstand, ja, da habe ich bei UBS mit einem extremst Kapitalmarkt erfahrenen Milliardär ein sehr langes Gespräch gehabt, ja, weil wir hätten ihm Aktien anbieten können zum IPO. Er hat gesagt, ja, ich weiß nicht, ist denn das Geschäft einer Suchmaschine, ist das denn wirklich so vielversprechend, dass wir die Aktien jetzt eben kaufen müssen? Ich meine, ein gutes Beispiel ist ja auch zum Beispiel Warren Buffett. Ich meine, das ist ja nun wirklich das ist ja einer der cleversten, das ist der erfolgreichste. Wie spät jetzt, sage ich mal, Warren Buffett auf diesen Alphabet-Zug jetzt aufschwingt? Oder selbst bei Apple. Apple ist eine, aber Apple, da ist ja erst, ich sag mal, irgendwo so nach 2010 überhaupt reingegangen, ja? Und ich sag mal, den großen Run hatte Apple im Prinzip, ich sag mal, nach 2006, 2007, als eben plötzlich das Smartphone da war. Ja, also natürlich, du hast vollkommen recht, das Beste wäre, wenn ich weiß, jetzt steht Apple im Katapult, jetzt steht Alphabet im Katapult. Das Problem ist, in 95% der Fälle siehst du das oder erkennst du das nicht. Und das erkennen selbst eben vermögendste Familien nicht, die dann noch hoch bezahlte Family Officer vielleicht an ihrer Seite haben, die eben diese Familien beraten. Ja, also es ist, oder wenn du heute in ein Biotech-Unternehmen investierst, ja, wie willst du wissen, wie aus einem Medikament, was die heute in der Entwicklung haben, dass das eben, ich sag mal, irgendwann ein neuer Blockbuster wird? Ja, also hättest du gewusst zum Beispiel, dass Keytruda von Merck das erfolgreichste Krebsmedikament wärst, dann wärst du da im Prinzip, ich sag mal, wahrscheinlich sehr viel früher eingestiegen. Da wärst du schon eben in der Vorphase, wo dieses Medikament entwickelt wurde und noch gar nicht zu Merck gehörte, eingestiegen. Das Problem ist ja, ich meine, 9 von 10 Medikamenten, die heute in irgendeiner Zulassungspipeline sind, die scheitern, die kommen nie durch. Das Problem ist heute, wir reden heute über Mark Zuckerberg als einen der reichsten Menschen der Welt. Der hat eben mit Meta jetzt diesen gigantischen Erfolg gehabt und ist eben so reich geworden mit der Aktie. Wir vergessen dann immer, ich sag mal, die 5 oder 10 oder 20.000 anderen Mark Zuckerbergs, die zur selben Zeit wie Mark Zuckerberg im Jahr 2000 herum an denselben Ideen getüftelt haben.
Mhm. Ja, ich habe da auch letztens eine interessante Studie von Bessenbinder. Der hat sich die letzten 100 Jahre angeschaut, 30.000 Aktien, Unternehmen, die an der Nasdaq und am Dow Jones gelistet waren. Und von der ganzen, also über 30.000% haben die im Durchschnitt gemacht, aber nur 46 von diesen 30.000 Aktien haben die Hälfte dieser kompletten Rendite gemacht. Ja. Also verteilt sich auf ganz wenige Aktien, die wirklich Geld bringen. Deswegen eine breite Diversifikation auch sehr wichtig oder auch vielleicht mit einem ETF.
Das ist halt immer, du verdienst halt wirklich, also der Erfolg des Portfolios, der steht und fällt halt, ich sag mal, oft mit sehr wenigen Titeln. Wenn du so, und es ist halt so wahnsinnig schwer, die auszuwählen und diese Gewinner wirklich zu finden. Und das heißt, je breiter du das Depot eben streust und trotzdem dabei solide arbeitest bei deiner Auswahl, erhöhst du meiner Meinung nach deine Chancen, dass du vielleicht den ein oder anderen von diesen Top-Titeln eben auch dabei hast.
Mhm. Ja, Helmut, die Zeit ist sehr weit vorangeschritten. Dann als letzte Frage würde mich und bestimmt die Zuschauer noch interessieren, was würdest du denn eigentlich persönlich von all dem, was du gelernt hast, was würdest du uns raten, wenn man erfolgreich an der Börse anlegen möchte?
Ich glaube, die beiden wichtigsten Dinge sind einfach Geduld und Zeit haben. Ja, also ich sag mal, der Wunsch, an der Börse ganz schnell reich zu werden, der funktioniert in den aller seltensten Fällen. Ja, also wenn wir wissen heute, es gibt Daten darüber, dass die größten Vermögen, privaten Vermögen in den Händen von Pensionären in meinem Alter sind. Ja, ich habe das bei UBS auch schon gesehen. Ich sag mal, 90-95% der Kunden im Wealth Management sind eigentlich im Alter, sage ich mal, zwischen 60 und 75. So, wenn es funktionieren würde, ich sag mal, mit 30 schon, ich sag mal, mit Aktien Multimillionär zu sein, dann würden wir diesen Weg ja alle gehen. Ja, dann bräuchten wir heute das Interview nicht zu führen, weil alle, die jetzt, ich sag mal, zwischen 30 und 40, dann, ich sag mal, unser Gespräch jetzt dann in wenigen Tagen sich anhören, bräuchten das ja gar nicht, weil sie ja eben so. Das heißt also, der Aufbau eines Vermögens kostet einfach Zeit. Es gibt ganz wenige Fälle, wo man eben mal, da gehört aber dann auch, ich sag mal, sehr viel Fortune dazu, ein Vermögen schon in jungen Jahren aufbaut. Ja, aber weit über 90% des Vermögensaufbaus ist ein Marathonlauf, den man so früh wie möglich starten sollte. Also Tipp 1 ist, mit dem Investieren anfangen, sobald du dein eigenes erstes Geld verdienst. Das ist bei dem einen vielleicht nach dem Abitur schon mit 18, 19, wenn er eine Ausbildung macht. Bei dem anderen, der vielleicht Medizin studiert, dann erst vielleicht so mit Mitte 20, wenn er dann mit seinem Studium dann fertig ist. Also praktisch so früh wie möglich eben langfristig an zu investieren, Geduld zu haben und langfristig zu denken. Und was eben auch sehr wichtig ist, eben nie panisch oder nervös reagieren, wenn es mal schwierige Zeiten gibt. Wenn die Kurse halt einfach dann mal rechts und links dir um die Ohren fliegen. Und das wird eben in einer langjährigen Börsenkarriere immer wieder passieren. Ja? Dann muss man einfach ruhig und besonnen bleiben. Also Panik ist schon mal der schlechteste Ratgeber, den es überhaupt gibt.
Sehr schön, Helmut. War auf jeden Fall sehr lehrreich. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Hier noch ganz kurz an die lieben Zuschauer. Schaut gerne mal beim Helmut auf dem Instagram-Kanal vorbei. Waikiki 5008, glaube ich, heißt der.
5800, ja.
5800.
Also Waikiki 5800.
Genau so. Da kriegt ihr auf jeden Fall immer Updates, was Helmut macht und auch rund um die Börse. Und dann, Helmut, würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht bald schon wieder sprechen könnten.
Ja, also Louis, sage ich mal vielen, vielen Dank und dann bis die Tage mal wieder, ne? Also ciao. Danke, tschüss.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Helmut Jonen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne schon mal ein Like da und auch für Helmut, dass er sich die Zeit genommen hat. Schreibt uns gerne unten in den Kommentaren auf jeden Fall. Seid ihr auch schon auf der Zielgeraden von der finanziellen Freiheit und unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine spannenden Finanzvideos mehr verpasst. Jetzt im eingeblendeten Video seht ihr das Interview, was ich letzte Woche mit André Stagge geführt habe, Ex-Fondsmanager. Der nennt sogar einen Bereich bzw. ein Land, das er jetzt aktuell sehr spannend findet, wo er jetzt investiert. Schaut da gerne mal rein, wenn da was für euch dabei ist. Und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, ciao, ciao.